Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Eine Doktorarbeit mit Symptomen. Woran krankt die Dissertation der deutschen Bildungsministerin Chavan? Mali kann hoffen, der UN-Sicherheitsrat ist wohl für den ersehnten Militäreinsatz die letzte Chance, meint die Expertin in Westafrika.
Es ist jetzt so weit gekommen, dass die malische Armee selbst so zerfallen ist, dass die islamistischen Rebellen ohne eine internationale Eingreiftruppe alle Macht in der Hand haben.
Und schließlich Liao Liwu gibt den chinesischen Rowdies vom 4. Juni 1989 ein Gesicht.
Diese Leute, die sind die Hauptdarsteller des Tiananmen-Massakers, aber das historische Rampenlicht bekommt nur diese ganz wenige elitären Studenten.
Dafür erhält er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und Christian Lüscher, er hat die Nachrichten des Tages.
An einer Abstimmung im Kanton Genf ist die neue Verfassung angenommen worden mit 54% Ja-Stimmen. Sie sieht für Kantonsparlament und Regierung eine Amtszeit von 5 statt von 4 Jahren vor. Weiter wird der Regierungspräsident für die gesamte Legislatur gewählt und nicht nur für ein Jahr. Und schließlich gibt es im Kanton Genf neu ein Verfassungsgericht. Bei einer Ersatzwahl in die Neuenburger Kantonsregierung haben die Sozialdemokraten ihren zweiten Sitz verteidigen können. Der 45-jährige Laurent Kurt erhielt 21.000 Stimmen, sein Gegenkandidat Louis Dubois von einer rechtsbürgerlichen Gruppierung kam auf 8.400 Stimmen. Kurt tritt die Nachfolge von Jean Studer an, der zum neuen Präsidenten des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank gewählt worden war. Die Regierung im Kanton Neuenburg setzt sich damit weiterhin aus 3 Mitgliedern der FDP und 2 der SP zusammen. Bundesrat Didier Burkhalter hat bei seinem Besuch in Kairo mit Ägyptens Premier Kandil und Außenminister Amr Gespräche geführt. Dabei ging es unter anderem um die Freigabe von ägyptischen Geldern, die in der Schweiz blockiert sind. Die Schweiz sei bereit, das Geld rasch freizugeben, sagte Burkhalter. Wegen Einsprachemöglichkeiten dürfte dies aber einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Bundesrat Burkhalter. Laut der Bundesanwaltschaft sind in der Schweiz rund 700 Millionen Dollar des Regimes Mubarak gesperrt. Deutschland und Singapur haben sich im Grundsatz auf ein neues Steuerabkommen geeinigt. Das sagte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble in Singapur. Damit sollen die deutschen Behörden besser an Informationen über Landsleute herankommen, die ihr Vermögen am Fiskus vorbei nach Singapur verschieben. Deutsche Oppositionspolitiker behaupten, viele Steuerhinterzieher seien derzeit daran, ihr Schwarzgeld aus der Schweiz nach Singapur zu verschieben, aus Angst vor einem Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Die Türkei hat offiziell bestätigt, dass sie ihren Luftraum für syrische Passagierflugzeuge gesperrt habe. Als Begründung nannte Außenminister Davutoglu den Missbrauch von solchen Passagiermaschinen für den Transport militärischer Güter. Am Mittwoch hatte die Türkei ein syrisches Flugzeug zur Landung in Ankara gezwungen, wegen des Verdachts, dass sich an Bord Militärmaterial befunden habe. Der neue Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der chinesische Autor Liao Yiwu, hat das chinesische Regime hart kritisiert. Dieses Imperium der Unterdrückung müsse auseinanderbrechen, sagte er in seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche. Aber auch den Westen kritisierte er, dessen Konzerne gemeinsame Sache mit den Unterdrückern mache. Liao Yiwu lebt in Berlin im Exil. Russland hat einen Kommunikationssatelliten erfolgreich ins Weltall geschossen. Der Intelsat-Satellit wurde vom Raumfahrtbahnhof in Kasachstan auf die geplante Höhe gebracht. Laut der russischen Raumfahrtbehörde soll der Satellit in den nächsten 15 Jahren Kommunikationsleistungen für die USA, Westeuropa und Afrika abdecken. Anfang August hatte Russland 2 Satelliten beim Abschuss ins All verloren. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft kommen die ZSC Lions wieder einmal zu einem klaren Sieg. Die Sportzusammenfassung von Uli Reiss.
Die ZSC Lions gewinnen nach harzigem Start gegen den EHC Biel 4:1. Beim Formel 1 Grand Prix von Südkorea holt sich der deutsche Sebastian Vettel mit einem Sieg die Führung in der Gesamtwertung. Zweiter im heutigen Rennen wird Vettels Red Bull-Teamkollege Mark Webber, dritter Fernando Alonso auf Ferrari. Das Sauber-Team blieb ohne Punkte, Kamui Kobayashi schied nach einem Unfall aus, Sergio Perez hatte auch Pech, wegen einer defekten Ampel verlor er beim Boxenstopp Zeit und wurde schließlich Elfter. Beim Motorrad-Grand Prix von Japan fährt der Schweizer Tom Lüthi in der Moto2-Klasse auf Platz 5, Dominik Eggerter wird Zehnter, der Sieg geht an den Spanier Marc Marquez. Die Schweizerin Caroline Steffen war mit dem klaren Ziel nach Hawaii gereist, den Ironman-Triathlon zu gewinnen. Das klappte nicht ganz, sie wird Zweite. Caroline Steffen kassierte eine Zeitstrafe wegen Windschattenfahrens. Dasselbe passierte allerdings auch der Siegerin, der Engländerin Lyanda Cave. Bei den Männern gewinnt der Australier Ronnie Jacobs, der Schweizer Ronny Schildknecht wird 19. Der Serbe Novak Djokovic gewinnt den Final des Tennisturniers von Shanghai gegen den Schotten Andy Murray in 3 Sätzen, 5-7, 7-6 und 6-3.
Das Wetter. Am Montag in den Alpen und im Süden kräftiger Regen, Schnee bis rund 1000 Meter. Im Flachland und im Wallis zeitweise sonnig bei 8 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Ein internationaler Militäreinsatz in Mali bringt Hoffnung. Wo birgt er Gefahren? Wieder eine Auszeichnung für einen chinesischen Schriftsteller. Wer ist Liao Yiwu? Litauen wählt ein neues Parlament, aber Veronika und viele andere wählen lieber die Ausreise ohne Rückkehr.
It will be better if I go to England. If it will be good there for me, I will stay there.
Dann, wenn es den Banken schlecht geht, leidet auch die Wirtschaftspresse. Und Bulgarien ist Europameister im Sparen. Doch wie hoch ist dieser Preis? Das will die Sendung International wissen, gleich nach dieser Echo-Ausgabe um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, das ist eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter deres.ch. Zuerst geht's jetzt nach Deutschland, denn das Land erlebt ein Déjà-vu. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel riskiert erneut, eine Ministerin zu verlieren, und wieder geht es um die Qualität ihrer Doktorarbeit. Nach dem Verteidigungsminister zu Guttenberg ist es jetzt die Bildungs- und Wissenschaftsministerin Annette Schavan. Ihr wird vorgeworfen, bei ihrer Dissertation nicht sauber gearbeitet zu haben. Kasper Selg aus Berlin.
Annette Schavan ist eigentlich eine sehr bedacht, ruhig, präzise, argumentierende Person. Eine Frau, die sich von den ständigen Aufgeregtheiten im politischen Alltag nicht anstecken lässt. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, hat auch Philosophie und Theologie studiert. Aufgrund all dessen und weil sie schon in Baden-Württemberg Erziehungsministerin gewesen war, galt sie als ideale Besetzung für das Amt der deutschen Ministerin für Bildung und Wissenschaft. Dieses Ministerium führt sie seit 2005, weitgehend unbestritten. Sie ist im Übrigen nicht nur Erziehungs- und Wissenschaftsministerin, sie gilt vor allem auch als eine der engsten Vertrauten von Angela Merkel. Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass diejenigen, welche auf der Webseite Froniplag schon die Dissertation des Barons zu Guttenberg und weiterer Politiker unter die Lupe genommen hatten, sich auch mit derjenigen von Frau Schavan auseinandergesetzt haben. Sie fanden Unregelmäßigkeiten, kamen aber mehrheitlich zum Schluss, diese wissenschaftlichen Unsauberkeiten rechtfertigten nicht eine Publizierung des Falles. Einer der immer anonymen Kritiker war damit aber nicht einverstanden. Er führte seine Recherche weiter bis zum Punkt, da die Universität Düsseldorf, die Schavans Dissertation 1980 angenommen hatte, beschloss, den Fall selber zu untersuchen. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber dem Spiegel liegt das Gutachten vor, welches ein Wissenschaftler zuhanden der Fakultät erstellt hat. Dieses kommt zum Schluss, dass in der Dissertation Schavans zwar nicht einfach fremde Erkenntnisse abgeschrieben und als die eigenen dargestellt worden seien, wie bei Gutenberg, dass Schavan aber mehrfach über Werke geschrieben und geschlussfolgert habe, die sie selber offensichtlich nicht gelesen, sondern nur über Sekundärliteratur zur Kenntnis genommen habe. Auch ein wissenschaftliches Fehlverhalten, wenn auch weniger gravierend. Das muss nicht unbedingt zum Entzug der Doktorwürde führen, dieser Entscheid wird in den nächsten Wochen erst fallen, aber es reicht, um die Reputation einer Frau in Frage zu stellen, die ausgerechnet für den Wissenschaftsbetrieb und dessen Integrität verantwortlich ist. Sie selber und ihre Chefin Merkel werden in den nächsten Tagen vor einer heiklen Entscheidung stehen. Politische Erwägungen werden da Gewissensfragen gegenüberstehen. Da könnte Schavans Dissertation weiterhelfen. Ihr Titel: Person und Gewissen, Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung.
Kasper Selg. Dieses Zeichen hat Mali seit Wochen herbeigesehnt und Frankreich hat gehörig dafür gewirbelt. Jetzt spricht sich der UNO-Sicherheitsrat wohl doch für einen Militäreinsatz in dem westafrikanischen Staat aus. Das Land versinkt im Chaos und genau das nutzen radikale Islamisten aus. Sie bauen im Norden von Mali ihre Herrschaft aus, terrorisieren die Bevölkerung und zerstören Kulturgüter. Hunderttausende sind auf der Flucht. Bevor dann tatsächlich afrikanische Soldaten eingreifen, muss aber ein Plan her, so will es der UNO-Sicherheitsrat. Ich sprach darüber mit Andrea Kolb. Sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung für Mali von Senegal aus, also dem westlichen Nachbarn. Seit diesem Wochenende ist klar, es wird einen Militäreinsatz geben. Ich fragte Andrea Kolb, wie kommt diese Nachricht in Mali an?
Der Militäreinsatz ist lange ersehnt, wurde letzten Monat vom Übergangspremierminister Modibo Diawara angefragt in New York. Und jetzt endlich gab es das Okay seitens des Sicherheitsrates. Die Bevölkerung ist sicherlich in weiten Teilen sehr begeistert, weil es anscheinend keine andere Lösung gibt als einen Militäreinsatz, um die nördlichen Gebiete wieder zu erobern.
Eben, Sie sagen anscheinend keine andere Lösung, aber der UNO-Sicherheitsrat fordert die Parteien ja auf, eigentlich noch das Gespräch zu suchen mit den islamistischen Rebellen, hofft also noch auf eine politische Lösung. Welche Chancen geben Sie der?
Ja, ich persönlich gebe der rein politischen Lösung im Moment eigentlich gar keine Chance mehr. Es ist jetzt so weit gekommen, dass die malische Armee selbst so zerfallen ist, dass die Rebellen im Norden, also die islamistischen Rebellen, ohne eine internationale Eingreiftruppe alle Macht in der Hand haben. Deshalb führt im Augenblick meiner Meinung nach nichts an einer militärischen Lösung vorbei, die natürlich nicht die einzige Lösung ist. Es braucht neben der militärischen Lösung natürlich auch weiterhin Verhandlungen. Und genau für diese Verhandlungen ist aber der Militäreinsatz das notwendige Druckmittel. Ansonsten wird nicht verhandelt werden können, denn für Verhandlungen braucht man ja zwei starke Seiten. Und im Moment ist die malische Seite, die Regierung, zu schwach für Verhandlungen.
Wenn es zu diesem Militäreinsatz kommt, haben die afrikanischen Soldaten denn überhaupt eine Chance, etwas zu bewirken? Es geht ja da um eine riesige Fläche mit sehr viel Rückzugsgebiet.
Ja, das ist die große Frage. Also ich denke, dass wenn irgendjemand etwas bewirken kann, dann ist es eine internationale Truppe, die gestellt wird natürlich von afrikanischen Nachbarländern höchstwahrscheinlich, die logistisch unterstützt wird von den Europäern, eventuell auch von den Amerikanern. Man kann es heute schlecht sagen, ob überhaupt eine Chance besteht, aber ich denke, wenn eine besteht, dann nur für eine internationale Truppe und nicht für die malische Armee alleine.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass so ein Militäreinsatz die Region noch sehr viel mehr destabilisiert?
Die Gefahr besteht natürlich. Deshalb ist es wichtig, dass eine klare Strategie formuliert wird. Und die UN hat ja gebeten, die ECOWAS-Staaten in den nächsten 45 Tagen eine klare Strategie zu formulieren, also die Modalitäten klar zu definieren. Was sind die Ziele? Wie groß ist die Truppenstärke? Wer übernimmt das Kommando etc.? Wenn die Strategie nicht klar ist und nicht gut überlegt ist, dann könnte es natürlich sein, dass ein Einsatz kontraproduktiv ist. Alles hängt davon ab, wie diese Strategie aussieht und wie sie dann nachher umgesetzt werden kann. Viel hängt auch ab von der Größe der Truppe. Das kann man im Moment schlecht vorausplanen, wie erfolgreich diese Truppe sein wird.
Al-Qaida und andere islamistische Terrorgruppen haben sich ausgebreitet, vor allem im Norden des Landes. Die schrecken ja offensichtlich vor nichts zurück. Wie stark ist Mali inzwischen zerstört?
Oh, das Land ist in weiten Teilen sehr zerstört. Einerseits, was die humanitäre Situation betrifft, ist in weiten Teilen des Nordens wirklich ein Ausnahmezustand im Moment festzustellen. Frauen wurden vergewaltigt, viele Menschen wurden getötet, viele Menschen mussten ihr Land verlassen. Es herrscht Gewalt überall. Es sind wirklich Zustände, die sind so desolat, dass auf jeden Fall auch dort eine internationale Truppe vonnöten ist, um diesem Elend endlich ein Ende zu setzen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache sind die Zerstörungen der kulturellen Schätze in Tombuktu, aber auch an anderen Orten im Norden von Mali. Und das ist für Historiker wirklich ein Schmerz, all das zu sehen, was im Moment zerstört wird an Kulturerbe.
Andrea Kolb ist für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Westafrika. Dieses Imperium muss zusammenbrechen. Dieser eine Satz war dem chinesischen Schriftsteller Liao Yu besonders wichtig. Er wiederholte ihn mehrfach in seiner Dankesrede und plädierte für die Teilung Chinas in kleine Einheiten. Liao nahm in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegen. Er erinnerte daran, wie 1989 die Demokratiebewegung in China niedergeschlagen wurde. Aber auch den Westen griff er scharf an. Konzerne und Staaten schütteln unter dem Deckmantel des freien Handels den Henkern die Hand, so sagte er das wörtlich. Der Schriftsteller wurde viele Jahre verfolgt und eingesperrt. Heute lebt er in Berlin. Der S2 Literaturredaktor Felix Schneider.
Als junger Mann lebte Liao Yiwu das wilde Leben der Bohème in der Provinz Sichuan. Kneipennächte voller Alkohol und Frauen und Raufereien und Poesie. Bis 1989. Bis die Demokratiebewegung ihn in die Weltgeschichte schleuderte. Bis Menschen mit nichts in den Händen sich Panzern und Soldaten in den Weg stellten. Bis am 4. Juni 1989 die chinesische Armee auf Befehl der Kommunistischen Partei auf dem Tiananmen, dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, unter dem eigenen Volk ein Blutbad anrichtete. Liao verfasste und vertonte darüber das Gedicht «Massaker». Es kursierte als Video im Untergrund und brachte Liao 4 Jahre im chinesischen Gulag ein. Seit seiner Flucht lebt Liao in Berlin. Er sagt über 1989, übersetzt von Yemei Guo.
Für viele Chinesen war das Jahr ein Wendepunkt. Eine Trennlinie, weil geschossen wurde, gefeuert wurde, Gewalt angewandt wurde und deshalb bin ich auch sehr exemplarisch. Ja, ich war ein Dichter und nach dem 89 bin ich ins Gefängnis gegangen und anschließend nach der Entlassung all meine leiblichen Erfahrungen machten mich halt zu einem Schriftsteller.
Die leibliche Erfahrung, die Liao zum politischen Schriftsteller gemacht hat, war die Folter. Und die Form, die er für seine politische Literatur entwickelt hat, ist das Gespräch. Er veröffentlicht Gespräche mit Außenseitern der chinesischen Gesellschaft. Zwar bezeichnet er sich als Aufnahmegerät, aber das ist untertrieben, denn seine Gespräche sind kunstvolle Verdichtungen langer Tonaufnahmen und seine öffentlichen Lesungen sind Performances mit Musik. Das Spiel der chinesischen Flöte hat Liao im Gefängnis gelernt. In seinem neuen Buch »Die Kugel und das Opium« publiziert Liao Gespräche mit Demonstranten vom Tiananmen, allerdings nicht mit den Demonstranten, die wir kennen.
Genau, die sind die Leute, die haben eine Bezeichnung. Und diese Bezeichnung hatte das Regime diesen Leuten gegeben. Und die heißen Rowdies des 4. Juni. Diese Rowdies von dem 4. Juni, die sind eigentlich Hauptdarsteller des Tiananmen-Massakers. Und genau, die sind die Leute, die haben LKWs in Brand gesetzt und die haben sich da vor einer Panzer hingestellt und die haben mit ihrem eigenen Leib und Leben versucht, gegen Soldaten zu kämpfen, um die Studenten zu schützen. Diese Leute, die sind die Hauptdarsteller des Tiananmen-Bewegung und auch Massakers. Aber das historische Rampenlicht bekommt nur diese ganz wenige elitären Studenten. Keiner in England oder auch im Ausland schreibt Geschichte genau über diese Rowdies des 4. Juni.
Die Rowdies des 4. Juni 1989 haben ihren Mut teuer bezahlt. Erschießungen, Gefängnis, Arbeitslager, Folter. Als sie nach vielen Jahren, schwer traumatisiert, entlassen wurden, erkannten sie ihre Heimat China nicht wieder. Ihre Ideale, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, waren lächerlich geworden. Das neue Ideal heißt Geld. Geld ist das Opium, auf das der Titel von Liaos Buch »Die Kugel und das Opium« anspielt. Der politische Schriftsteller Liao Yiwu setzt seine neue Berühmtheit dafür ein, nicht nur den Rowdies des 4. Juni, sondern überhaupt den Außenseitern der chinesischen Gesellschaft eine Stimme zu geben, ihnen zu helfen, an sie zu erinnern.
Mit Sparen und Kürzen macht man sich wenig beliebt. Das bekommt heute die Regierung von Litauen zu spüren. Bei den Parlamentswahlen erhält die Mitte-Rechts-Koalition wohl den Denkzettel, so wie es aussieht, heimst die oppositionelle Linke den Sieg ein. Litauen muss heute aber auch über die Zukunft der Atomkraft im Land entscheiden. Bruno Kaufmann aus Vilnius.
Seit 4 Jahren wird Litauen von einer bürgerlichen Koalition unter dem konservativen Ministerpräsidenten Andrius Kubilius regiert. Sie steht unter Druck, weil sie sich mit ihrem strengen Sparkurs und vielen unpopulären Massnahmen wie einer Kürzung der Renten und der Gehälter im öffentlichen Dienst bei zahlreichen einstigen Anhängern unbeliebt gemacht hat. Kritiker wie der Vilniuser Wirtschaftsprofessor Romas Lazuka werfen der Regierung zudem vor, viel zu passiv auf die Wirtschafts- und Finanzkrise, welche auch das Baltikum mit voller Wucht erfasst hat, reagiert zu haben.
They depend very much on free market forces and they expect that if
die Regierung hofft darauf, dass es der freie Markt letztlich schon richten werde und es uns wirtschaftlich bald wieder besser gehen wird, sagt Romas Lazuka. Doch die Geduld jener Litauerinnen und Litauer, die heute Sonntag an den Parlamentswahlen teilnehmen, dürfte nicht allzu groß sein. Deshalb sagen auch alle Meinungsumfragen einen Machtwechsel hin zu den Sozialdemokraten voraus. Sie wollen die aktuelle Krise mit hohen Arbeitslosenzahlen und sinkenden Einkommen aktiver angehen. Wie das geschehen soll, bleibt allerdings offen. Nicht zuletzt deshalb, weil vor allem junge und gut ausgebildete Menschen, wie etwa die Studentin Veronika Fedorenko, das Land an der Ostsee verlassen wollen.
It will be better if I go abroad to England. I will go to university or college and work.
Es ist besser, wenn ich von Litauen weggehe, zum Beispiel nach Großbritannien, um dort zu studieren oder zu arbeiten, sagt die 20-jährige Bewohnerin der Hauptstadt Vilnius. Und weist darauf hin, dass viele ihrer Freunde es auch so gemacht haben. Tatsächlich hat die Wirtschaftskrise der letzten 4 Jahre dazu beigetragen, dass fast jeder 5. Litauer das Land verlassen hat. Statt wie vor wenigen Jahren noch 3,7 Millionen beträgt die Bevölkerungszahl heute nur noch gut 3 Millionen. Auswanderungswillige wie Veronika Fedorenko zeigen zudem wenig Lust, bald schon wieder heimzukehren. Wenn es mir dort gefällt und gut geht, werde ich doch bleiben, sagt die junge Frau. Litauen fehlt es aber nicht nur an politischen Rezepten zur Überwindung der Krise und an einer aufstrebenden Generation, die das Land nach vorne tragen könnte, sondern auch an einheimischer Energie. Als Teil des Beitrittsvertrages mit der Europäischen Union verpflichtete sich nämlich Litauen vor 10 Jahren, das damals sehr leistungsfähige, aber unsicher geltende Atomkraftwerk Ignalina an der weißrussischen Grenze vom Netz zu nehmen, was 2008 dann auch geschah. Seither ist Litauen stark von Gaslieferungen aus Russland abhängig. Deshalb hat die bürgerliche Regierung vorgeschlagen, in Ignalina ein neues, modernes AKW zu bauen. Dagegen ist das Referendum ergriffen worden und es sieht ganz so aus, dass bei der heutigen Abstimmung keine gültige Mehrheit für den Neubau zusammenkommen wird. Damit droht also der bisherigen Regierung gleich eine doppelte Niederlage und dem Land eine ungewisse Zukunft.
Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. An der Wirtschafts- und Finanzkrise kommt kaum einer vorbei. Sie hat längst auch einen umfangreichen und prominenten Platz in den Medien. Man könnte sagen, Wirtschaftsthemen haben Konjunktur. Doch das sorgt nicht etwa für Glanzzeiten bei der Wirtschaftspresse, denn mit dem Problem der Unternehmen, der Banken vor allem, steigen auch die Probleme der Zeitungen. Auflagen und Anzeigen sinken. Und das zeigt Medienredaktor Raphael von Matt.
Ausgerechnet die bankennahen Wirtschaftszeitungen leiden besonders unter der Krise des Bankenplatzes, weil sie bei den Inseraten am stärksten am Tropf der Banken hängen. Peter Fischer leitet die Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Er ist besorgt.
Wir haben in den letzten gut 10 Jahren etwa die Hälfte des Anzeigevolumens und der Anzeigenerträge verloren.
Gleich düster klingt es bei Marc Dittli, dem Chefredaktor der Finanz und Wirtschaft. 60% der Einnahmen kommen aus Inseraten, fast alle aus dem Finanzsektor.
Die Banken müssen sparen, da wird auch in der Werbung gespart. Das spüren wir. Wir haben einen ziemlich deutlichen Rückgang in der Werbung gespürt. Das heißt, unsere Einnahmen, die sind deutlich unter dem Niveau, wie sie noch vor 3-4 Jahren waren. Darum war es nötig, dass wir auf die Kostenbremse treten.
Die Kostenbremse bedeutet minus 8 von 45 Stellen bei der Finanz- und Wirtschaft. Zudem fallen vermeintlich sichere Einnahmen weg. Früher schalteten die Banken Inserate, um einen Fonds oder einen Börsengang bekannt zu machen. Heute publizieren sie dies im Internet, ohne Zeitungsinserate. Die Krise des Finanzplatzes trifft jene Titel besonders hart, die sich an ein Fachpublikum richten, wie eben die Finanz- und Wirtschaft. Weniger stark betroffen sind dagegen Titel, die sich an ein breiteres Publikum richten, wie zum Beispiel das Hochglanz-Wirtschaftsmagazin Bilanz des Axel Springer Verlags. Thomas Gams, der bei Axel Springer die Wirtschaftstitel leitet, erklärt.
Die Bilanz trifft das weniger, weil die Bilanz ist eigentlich der Titel, der breiter aufgestellt ist, der natürlich eine Reihe von auch Luxusmarken in sich trägt mit Werbung. Insofern nicht ganz so abhängig ist jetzt von den Finanzmärkten.
Aber auch bei Axel Springer muss man sparen. Vor allem beim Börsenmagazin Stocks. Das Heft erscheint nur noch monatlich, statt wie früher 14-täglich. Dramatische Einbrüche bei den Inseraten sind das eine. Sinkende Leserzahlen das andere. Hier kommt für die Wirtschaftstitel erschwerend hinzu, dass Leser auf gratis Internetportale abwandern und dass Tageszeitungen wie der Tagesanzeiger oder der Blick ihre Wirtschaftsberichterstattung ausgebaut haben und mehr Wirtschaftsthemen abdecken. Es braucht heute also mehr, um sich abzuheben. Nun werden dringend Auswege aus der Krise gesucht. Die NZZ und die Finanz und Wirtschaft setzen vor allem auf ihre Kompetenz und auf die Bereitschaft der Leser, künftig mehr zu bezahlen für die journalistischen Leistungen. Beide Zeitungen haben vor kurzem ein Bezahlmodell im Internet eingerichtet, eine sogenannte Paywall. Bei der NZZ geht man davon aus, dass die Abonnementspreise noch deutlich steigen dürften. Einen anderen Weg dagegen geht Cash. Früher eine populär gemachte Wirtschaftswochenzeitung, heute ein Online-Portal. Laut dem Medienunternehmer Bruno Affentranger, der früher bei Cash in der Chefredaktion saß, ist es ein interessanter Weg.
Cash ist mit einer Bank zusammengegangen, hat also über Kooperation eine Banklizenz gewissermaßen erworben und bietet heute zwei Geschäfte an, das heißt also Informationsvermittlung und gleichzeitig Kontoeröffnung und Führung.
Kommerzielle Angebote in Verbindung mit Informationsvermittlung. So sieht die Lösung von Cash aus. Die einen bieten also einen Gemischtwarenladen an, die anderen positionieren sich als Premium-Produkt mit einem entsprechenden Preis. Ob diese Wege aus der Krise führen, ist offen. Die guten alten Zeiten der Wirtschaftspresse werden nicht zurückkommen.
Das war Raphael von Matt und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.